ARD. Warum wurde der mutmaßliche Täter von Solingen nicht abgeschoben? Haben die Behörden versagt?
In Australien gibt es jetzt ein Recht auf Abschalten nach der Arbeit. Wie sieht es eigentlich in Deutschland aus, wenn der Chef nach Feierabend anruft?
Und aus welchem Land kommen die Lieblingsgerichte der Menschen in Deutschland?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Dienstag, der 27. August. Für euch sind Nina Häuser in Köln und Moritz Zacho in Hannover da.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
So, und zum Start schauen wir heute nochmal nach Solingen in Nordrhein-Westfalen. Und wir wollen einfach versuchen zu verstehen, warum der mutmaßliche Täter, der ja vergangenen Freitag drei Menschen auf einem Stadtfest mit einem Messer getötet haben soll, ja, warum der nicht abgeschoben wurde, obwohl er eigentlich abgeschoben werden sollte. Es gibt Zweifel daran, ob die Behörden korrekt gehandelt haben. Das wird gerade alles aufgearbeitet.
Ja, das ist eine Frage, die vor allem die Menschen in Solingen bewegt. Aber sie sorgt auch bundesweit für hitzige politische Diskussionen. Gestern hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz in Solingen Zeit genommen. Er hat der Opfer gedacht und eine Rose abgelegt. Aber natürlich haben nach so einer Tat nicht alle den Bundeskanzler mit offenen Armen empfangen. Scholz wurde zum Beispiel mit diesen Aussagen konfrontiert.
Eine wechselnde Politik muss auf jeden Fall geben, dass mehr Kontrolle gibt über Menschen, die dann in Land kommen. Also ich bin auch nicht in Deutschland geboren, bin ich ja seit 30 Jahren hier in Solingen. Hat sich so vieles geändert in der letzten Zeit und die Auswanderungsgesetz muss auch ein bisschen härter werden. Ist das meine Meinung?
Also die haben die versprochen, aber bis jetzt ist nichts passiert und ich glaube, passiert auch nichts.
Ja, die Trauer ist das eine und jetzt stellen sich eben viele die Frage nach Konsequenzen, zum Beispiel was den Umgang mit Geflüchteten und auch mit Abschiebungen betrifft. In Deutschland hätten im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr als 43.000 Geflüchtete in ein anderes EU-Land abgeschoben werden sollen. Aber nicht mal jeder Zehnte hat Deutschland wirklich verlassen.
Jeder Fall steht da natürlich für sich und wir versuchen heute hier im Podcast mal nachzuzeichnen, warum der mutmaßliche Attentäter von Solingen nicht abgeschoben wurde. An welcher Stelle wurde versagt? Wir wissen, der Tatverdächtige ist Ende 2022 nach Deutschland gekommen. Er hat hier Asyl beantragt. Die zuständige Behörde hat dann aber schnell festgestellt, dass Deutschland gar nicht für den Mann zuständig ist, sondern Bulgarien. Denn nach der Flucht aus seinem Heimatland Syrien hat der Mann das erste Mal in Bulgarien europäischen Boden betreten. Und deswegen muss sein Asylverfahren laut EU-Regeln dort passieren.
Die deutschen Behörden haben den Asylantrag des Mannes also abgelehnt und es wurde dann entschieden, dass er nach Bulgarien zurück muss. Ungefähr ein halbes Jahr später, im Sommer 2023, sollte das passieren. Er sollte dann also aus Deutschland ausgewiesen werden. Aber an dem Tag, als die Beamten ihn aus seiner Unterkunft abholen wollten, da war er nicht da. Der WDR und der NDR haben recherchiert, dass die Beamten sich auch gar nicht bei Nachbarn oder den Wachleuten erkundigt haben, wo der Mann eigentlich ist. Und damals war er eben noch in Paderborn untergebracht. Der erste Versuch, den Mann auszuweisen, ist also gescheitert und jetzt wird's undurchsichtig.
Ja, denn eigentlich hätte die Ausländerbehörde wieder und wieder versuchen müssen, den Mann in der Unterkunft abzuholen und nach Bulgarien zu bringen. Aber diese Versuche scheint es Stand heute nicht gegeben zu haben. Warum, ist unklar. Ein Monat nach dem anderen ist vergangen und nach einem halben Jahr hat sich ein neues Problem gestellt.
Es gibt nämlich Fristen bei so einer Ausweisung, die müssen die Behörden einhalten. Da haben wir auch gestern schon im Podcast drüber gesprochen. Und tatsächlich ist es so, nach 6 Monaten hätten die Behörden sagen müssen, der Mann ist untergetaucht, deswegen verlängern wir die Frist um ein Jahr. Aber das ist nicht passiert. Warum nicht? Auch das bleibt unklar.
Ende August 2023 hat sich der Mann dann wieder bei den Behörden gemeldet, kurz nachdem seine Abschiebefrist abgelaufen war. Nach Bulgarien konnte er da dann nicht mehr gebracht werden. Jetzt war Deutschland für seinen Asylantrag zuständig. Das war der Moment, als er aus der Unterkunft von Paderborn nach Solingen gebracht wurde.
Und dazu kommt jetzt noch eine Besonderheit. Er hat dann einen besonderen Schutzstatus bekommen, wie ihn in der Regel eigentlich alle Menschen bekommen, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen sind. Da fährt das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nämlich bisher immer noch die Linie, dass es eben zu gefährlich ist, jemanden in dieses Land abzuschieben.
Fassen wir also nochmal zusammen. Der Mann sollte nach Bulgarien abgeschoben werden, um dort sein Asylverfahren zu klären. Aber er hat sich der Abschiebung entzogen. Warum die Behörden dem nicht konsequenter nachgegangen sind, bleibt offen. Genauso wie die Frage, warum sie nicht behördlich festgestellt haben, dass er untergetaucht ist. Damit hätten sie nämlich die Abschiebefrist verlängern können. Es bleibt also noch vieles unklar.
Unsere Kollegen haben bei den zuständigen Behörden in Nordrhein-Westfalen auch direkt nachgefragt, auch bei der zuständigen Ministerin. Die hat dann mitgeteilt, dass der Fall gerade aufgeklärt werde, dass da auch alles durchleuchtet werde, denn man will ja auch irgendwie Rückschlüsse ziehen können. Und die Ministerin hat auch kritisiert, dass es sehr schwierig ist, Menschen in ein anderes EU-Land abzuschieben. Und das ganz grundsätzlich müsse auch mal auf den Prüfstand.
Also, wir können heute nicht alle Fragen beantworten, aber auf tagesschau.de, da halten wir euch natürlich rund um die Uhr auf dem Laufenden.
Unsere Kurznachrichten.
Ab heute gilt das Heizungsgesetz für alle Wohnungseigentümer und Hausbesitzer. Auch Vermieter von Einfamilienhäusern und Unternehmen können jetzt staatliche Förderung beantragen, wenn sie alte Gas- und Ölheizungen gegen klimafreundliche Alternativen austauschen wollen. Menschen, die im eigenen Einfamilienhaus wohnen, die können schon länger Geld für eine neue Heizung bekommen.
In Dänemark sind zwei deutsche Kinder nach einem Erdrutsch von einer Düne verschüttet worden. Die beiden 9- und 12-jährigen Jungen konnten aus dem Sand befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden, sind aber in Lebensgefahr. Die Kinder hatten ein Loch in die Düne in der Region Nordjütland gegraben, aber in den vergangenen Tagen hat es dort viel geregnet und deswegen waren die Dünen sehr instabil.
Gestern haben wir von einer eingestürzten Eishöhle auf Island berichtet. Es wurde nach zwei Menschen gesucht, die dort verschüttet sein sollten. Die Suche wurde inzwischen abgebrochen. Die Touristengruppe, die dort unterwegs war, bestand nämlich nur aus 23 und nicht aus 25 Personen. Beim Einsturz der Eishöhle auf einem Gletscher ist ein Mann gestorben und eine Frau wurde verletzt.
Die Australier machen ab sofort ernst in Sachen Feierabend. Da gibt's nämlich jetzt ein Gesetz, das Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einräumt, dass sie im Feierabend nicht mehr an ihr Smartphone gehen müssen, wenn der Chef durchklingelt. Wer also in einem mittleren oder großen Unternehmen arbeitet, der kann sein Mobiltelefon ausschalten und muss im Feierabend auch nicht mehr auf E-Mails antworten.
Jetzt hast du ja gerade etwas einschränkend gesagt, wer in mittleren oder großen Unternehmen arbeitet, ne? Mhm. Damit sind Firmen gemeint, die mehr als 15 Angestellte haben. Für kleinere Firmen gilt dieses Gesetz zwar auch, aber erst in einem Jahr. Und es gibt natürlich auch in Australien Ausnahmen, die gelten, so heißt es, in Notfällen, also arbeitsbedingten Notfällen. Wobei ich mich da ehrlich gesagt frage, was ist denn eigentlich so ein arbeitsbedingter Notfall? Was kann das denn sein? Und vor allen Dingen, wer definiert denn sowas?
Gute Frage. Grundsätzlich klingt das aber ja auf jeden Fall erstmal sehr vielversprechend, dieses neue Gesetz in Australien, finde ich. Vielleicht wäre das ja auch was für uns. Schauen wir doch mal, wie das hier bei uns in Deutschland so geregelt ist. Tatsächlich ist es hier so, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei klar definierten Arbeitszeiten außerhalb der Arbeitszeit nicht erreichbar sein müssen. Das regelt das Arbeitszeitgesetz. Da steht in Paragraph 5, die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden haben. Da steht allerdings jetzt nicht ausdrücklich drin, dass der Arbeitgeber in der Ruhezeit nicht anrufen oder E-Mails schreiben darf.
Ja, dann gibt es dann natürlich noch so Ausnahmen, zum Beispiel die Rufbereitschaft. Da muss der Arbeitnehmer erreichbar sein und vor allen Dingen auch innerhalb einer bestimmten Zeit arbeitsstartklar sein. Das heißt also, du wirst angerufen und musst dann umgehend die Arbeit aufnehmen, natürlich je nach Job, entweder von zu Hause oder du musst eben ja dahin fahren.
Ja, aber wie ist das jetzt eigentlich rechtlich? Wenn der Chef oder die Chefin mir im Feierabend noch eine super wichtige E-Mail schreibt oder mich anruft, drangehen und schnell antworten oder ignorieren? Moritz? Du hast da ein gutes Beispiel, ne?
Ja, es gab da nämlich mal den Fall, da gab es für einen Notfallsanitäter zwei kurzfristige Änderungen in seinem Dienstplan. Sein Chef hat dann versucht, ihn im Feierabend noch zu erreichen, um ihm das eben zu sagen. Er hat das telefonisch versucht, per SMS und per Mail hat er ihm auch noch geschrieben. Aber der Notfallsanitäter hat weder auf die Nachrichten noch auf die Anrufe reagiert und er ist dann stattdessen zu seinem ursprünglich geplanten Dienst erschienen. Und sein Chef hat das dann als unentschuldigtes Fehlen gewertet. Dafür gab es dann erst eine Ermahnung und dann eine Abmahnung. Und das wiederum wollte der Sanitäter aber so nicht hinnehmen. Er hat dann vor dem Arbeitsgericht geklagt. Er wollte, dass die Abmahnung aus seiner Personalakte entfernt wird. Und seine Begründung war eben, dass er sein Smartphone einfach auf lautlos geschaltet hat, weil er sich auch mal um seine Kinder kümmern musste.
Ja, ne,
kann man ja verstehen.
Absolut.
So, aber das Arbeitsgericht hat dann entschieden, dass der Sanitäter sehr wohl auf eine Dienstplanänderung reagieren muss, die in seiner Freizeit entschieden worden ist und ja, die Klage des Notfallsanitäters ist abgewiesen worden.
Ich muss ja gestehen, ich bin da voll auf der Seite des Notfallsanitäters. Ich finde, so eine 24/7-Verfügbarkeit für Arbeitgeber, die kann eigentlich echt nicht sein, oder?
Nee, und wenn, dann muss es ja eigentlich vertraglich vereinbart sein.
Absolut.
Ja, aber jetzt kommt's, der Notfallsanitäter, der ist damit zum nächsthöheren Arbeitsgericht gegangen. Und er hat dort Recht bekommen. Die Abmahnung musste dann aus der Personalakte entfernt werden, mit der Begründung, dass der Beschäftigte in seiner Freizeit nicht dazu verpflichtet ist, sich zu erkundigen, ob sich sein Dienstplan für morgen geändert hat.
Yeah, richtig so, finde ich. Wenn ich jetzt aber mal so an mein Umfeld denke, dann machen viele das irgendwie doch. Also mal schnell eben eine Mail beantworten oder sich auf dem Geburtstag mal eben auf die Terrasse verkrümeln, um mit dem Chef zu telefonieren oder so. Und tatsächlich hat der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche, kurz BITKOM, dazu eine repräsentative Umfrage durchgeführt und die hat ergeben, dass 2/3 der Berufstätigen, die in diesem Jahr einen Sommerurlaub geplant haben, in dieser Zeit auch erreichbar gewesen sind. Witzig ist übrigens, dass anscheinend vor allem die Älteren gerne beruflich erreichbar sind. Also Ü50 nimmt das Mobiltelefon wohl gerne mal mit an Pool. Fast 3/4 dieser Befragten haben das so angegeben.
Ja, das deutet dann ja auch irgendwie darauf hin, dass sich viele für ihren Job oder die Firma, für die sie arbeiten, ja irgendwie auch verantwortlich fühlen, ne? Selbst wenn man da im Urlaub ist.
Ja, jetzt könnte man natürlich auch aus Arbeitgebersicht sagen, naja, mal eben kurzes Telefonat führen oder eine E-Mail beantworten, dauert ja jetzt auch keine Ewigkeit. Rein vom Zeitaufwand her mag das stimmen, aber natürlich reißt einen so eine Nummer komplett raus aus der Freizeit. Das sagt auch Elke Ahlers vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung.
Immer mehr Studien zeigen, dass im Arbeitsalltag die Erholung eine ganz wichtige Rolle spielt, um langfristig gesund zu bleiben. Und da ist es natürlich kontraproduktiv, wenn man um 21 Uhr vom Chef noch gestört wird, weil dann der Erholungsprozess gestört ist und die Ruhezeit, die man braucht, um gesund zu bleiben, einfach nicht mehr vorhanden ist.
Ja, stimmt.
Ich glaube, das ist was, was oft einfach auch unterschätzt wird, ne? Es geht im Feierabend ja vor allem darum, komplett abzuschalten, den Kopf auch frei zu kriegen, ja, und sich jetzt nicht irgendwo im Hinterstübchen doch noch mit dem Job zu beschäftigen.
Absolut.
Work-Life-Balance ist da so das Stichwort, ne? Und die war wohl, um nochmal auf die Australier, die wir eingangs hatten, zurückzukommen, ja der Grund, warum da jetzt dieses Gesetz eingeführt wurde, also diese miese Work-Life-Balance. Und hoffen wir einfach mal, dass es in der Praxis so gut läuft, wie es dann am Ende klingt.
Oh ja.
Pizza, Gyros oder Sauerkraut, was essen wir Deutsche wohl am liebsten? Also damit meine ich übergeordnet jetzt italienisches, griechisches oder deutsches Essen, ne? Und ich hätte es nicht gedacht, aber es ist tatsächlich das deutsche Essen, auf das wir am meisten abfahren. Das haben zumindest 60% der Befragten dem Meinungsforschungsinstitut YouGov gesagt. Knapp dahinter auf Platz 2 folgen dann bei den Deutschen italienische Gerichte. Mit etwas Abstand folgt dann noch die griechische Küche als Lieblingsessen der Deutschen. Hättest du das für dich auch so eingeordnet, Nina?
Auf gar keinen Fall. Ich hätte tatsächlich getippt, italienisches Essen ist das Beliebte, hier auch bei uns Deutschen. Tatsächlich. Diese Umfrage, von der du da gerade erzählt hast, die blickt übrigens nicht nur auf das Lieblingsessen der Deutschen, sondern auch darauf, was 7 andere europäische Länder so am liebsten essen. Und dabei fällt auf, es ist tatsächlich fast immer die eigene Küche, die am meisten gemocht wird. Die befragten Italienerinnen und Italiener haben sogar zu 90% angegeben, dass sie am liebsten Pizza, Pasta und Co. mögen. Und in Spanien war der Wert für Tapas und Paella übrigens ähnlich hoch.
Ja, okay, also die Italiener und Spanier, die sind offenbar sehr von ihrem eigenen Essen überzeugt. 90% Wahnsinn. Wir Deutsche aber auch, ne? 60% waren wir überzeugt davon, aber wir sind offenbar auch toleranter, was dann das Essen aus anderen Ländern angeht.
Ja, die Engländer, die mögen ihr Essen übrigens nicht am liebsten. Sie haben ihre Nationalgerichte als einziges befragtes Land nur auf Platz 2 gewählt. Am liebsten mögen die Engländer der Umfrage zufolge die italienische Küche. Kann ich verstehen. Liebe Briten, und es tut mir auch ein bisschen leid, aber ganz so lecker finde ich persönlich eure Küche jetzt tatsächlich auch nicht. Mir fällt es sogar ehrlich gesagt ein bisschen schwer, an ein typisch britisches Essen zu denken. Fällt dir was ein, Moritz?
Also Hauptgericht finde ich echt schwer. Da denke ich vielleicht noch so an Fish and Chips.
Ah ja.
Oder auch so zum Frühstück, das mag ich ja sehr gerne, ne? English Breakfast mit Bohnen und auch Bacon. Snacks können die Engländer auch sehr gut, Chips, aber Hauptgerichte, boah, finde ich schwierig.
Ja, finde ich auch, fällt mir gar nichts ein. Und dass dir da nicht so viele Hauptgerichte einfallen, das zeigt sich auch in der Umfrage, denn die englische Küche hat in fast allen 7 befragten europäischen Ländern den letzten Platz belegt. Italienische Gerichte haben es dagegen überall sehr weit nach vorne geschafft, wobei wir uns dabei aber auch ehrlich fragen müssen, ob wirklich alles italienisch ist, was wir mit Italien in Verbindung bringen.
Ja, zum Beispiel die lecker cremige Carbonara-Soße aus Speck, Eiern, Pfeffer und Nudelwasser. Ne? Die wird zwar super viel in Italien bestellt, aber streng genommen haben die Italiener die Carbonara-Soße von den Amerikanern. Nämlich als Rom im Jahr 1944 von den Alliierten, also im Zweiten Weltkrieg, eingenommen wurde, da soll das dann eine Gemeinschaftserfindung gewesen sein, so aus Essensknappheitsnot.
Ein bisschen Wissen to go von uns für euch. Am Ende ist es aber ja eigentlich auch egal, woher das Essen kommt.
Stimmt.
Hauptsache es schmeckt.
So, und zum Abschluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. falls ihr euch schon mal gefragt habt, ob Bargeld immer noch das beliebteste Zahlungsmittel in Deutschland ist oder ob, wenn ihr vielleicht mal wissen wollt, wie ihr euch vor Online-Betrug schützen könnt. Die Antworten auf diese und viele andere Fragen, die gibt's jeden Tag verständlich und kompakt im NDR-Info-Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Und den findet ihr, genau wie uns ja auch, in der ARD-Audiothek. Den Link packen wir euch nochmal in die Folgenbeschreibung.
Ja, und damit sind wir raus für heute. Wir, das sind Nina Häuser und Moritz Zacho. Und morgen sind wir wieder für euch da. Habt noch einen schönen Tag, mit welchem Essen auch immer.
Bis dann.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.